Wir werden die ersten Reaktionen auf dem Arbeitsmarkt sehr schnell sehen. Wir sehen es schon jetzt, wir sehen es nicht in Zahlen, aber wir hören es, dass Unternehmen sagen, ich musste Leute entlassen, die ich entlassen konnte.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Und hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu, jeden Tag zu einem anderen Thema. Zu Gast ist heute Professor Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Es ist ein Leibniz-Institut. Herr Fratscher, wie schlimm ist es?
Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir können es weder über Gesundheit sagen, noch können wir es über die Wirtschaft sagen, noch wissen wir, wie es sich global auswirkt. Die ehrliche Antwort ist, es kann Ihnen keiner das sagen, weil es hängt eigentlich von drei Dingen ab. Es hängt erst einmal davon ab, wie ansteckend ist das Virus, wie schnell wird es sich verbreiten und wie gelingt es, das einzufangen.
Das ist ja eine medizinische Frage oder interessiert das Ökonomen auch?
Das interessiert unbedingt Ökonomen, denn je mehr Menschen angesteckt werden, desto größer letztlich auch der wirtschaftliche Schaden. Und die beiden verstärken sich dann nochmal. Klar, die hängen natürlich ganz eng miteinander zusammen. Das zweite ist der Faktor Zeit. Das ist eigentlich vielleicht sogar das Wichtigste. Und die Virologen und viele sagen immer flattening the curve, also versuchen die Kurve abzuflachen, dass eben die...
Da geht es um die Kapazitäten im Krankenhaus
genau,
am Ende, dass jeder behandelt
genau,
werden kann.
Genau, dass eben die Zahl nicht so schnell ansteigt. Dass eher sich über die Zeit verteilt, sodass die Betten, gerade die Intensivbetten, die 28.000 im Krankenhaus ausreichen. Und die dritte große Frage, was dann auch wieder sowohl eine Frage für Virologen und für Leute wie mich, für Wirtschaftswissenschaftler ist, wie breitet es sich aus, global gesehen? Ja, zuerst war ja die Hoffnung, es bleibt auf China begrenzt. Dann hätte man gesagt, ja, dann können wir doch hier in Europa relativ entspannt sein. Klar gibt es ein paar Probleme, auch wirtschaftlich, aber wir sind nicht betroffen und das hat sich natürlich jetzt als Illusion erwiesen. Hätten wir, weiß nicht, ob man das vor 8 Wochen hätte wissen können. Die meisten hatten gehofft, es würde wie 2003, 2004 beim SARS-Virus an Deutschland vorbeigehen oder Europa vorbeigehen.
Das war ein ganz ähnliches Virus, wo die Ansteckungszeit viel, viel länger war. Es war viel schwerer übertragbar, tödlicher. Aber am Ende waren 8.000 Menschen erkrankt und 800 ungefähr verstorben. Also ist in der Dimension viel kleiner gewesen. Wenn Sie sagen, wir wissen es nicht, trotzdem machen Ökonomen ja Prognosen. Sie geben ja auch Rat. Wir haben ja jetzt sehr laut gehört, dass Ökonomen die Bundesregierung, die Weltregierungen, den Internationalen Währungsfonds, die Notenbanken aufgefordert haben, alle Schleusen aufzumachen. Wie kommt man dazu, wenn man auf der anderen Seite sagt, wir wissen eigentlich gar nicht, was da gerade passiert?
Unser Denken als Wirtschaftsforscher und Konjunkturforscher ist in Szenarien. Ja? Also wir machen keine Prognose. Wir sagen nicht, so wird es wahrscheinlich kommen, weil man einfach, wie wir eben besprochen haben, die wirklich wichtigen Dinge nicht weiß. Und wir Ökonomen reden immer von Knightian Uncertainty, von neidischer Unsicherheit. Nach einem Ökonomen, der hieß Knight vor knapp 100 Jahren, der letztlich gesagt hat, diese Unsicherheit ist ein Problem, weil wir sie nicht einschätzen können. Wir können sie nicht quantifizieren. Wir wissen nicht, wie groß sie ist. Und das macht es so unglaublich schwierig. Und das, was wir jetzt machen und unsere Prognose wird jetzt veröffentlicht, unsere neue Frühjahrsprognose, des DEW Berlin ist, wir haben verschiedene Szenarien.
Und wie sehen die aus? Wie denkt man in Szenarien?
In Szenarien denkt man einmal das gute Szenario. Der Virus kann relativ flott eingefangen werden, verbreitet sich nicht weiter in Europa. Die Wirtschaft läuft wieder einigermaßen gut an. Das ist also das optimistische Szenario. Und dann gibt es auf dem ganz anderen Extrem ein pessimistisches Szenario. Vielleicht formulieren wir es irgendwann ein paar Monate um. Und das heißt, das realistische Szenario, das eine ganz tiefe wirtschaftliche Depression vorsieht, nicht unähnlich dem, was wir 2008, 2009 während der globalen Finanzkrise und der darauf folgenden europäischen Krise gesehen haben. Also eine sehr, sehr tiefe wirtschaftliche Kontraktion. Nur, dass Deutschland dabei dieses Mal nicht so glimpflich davon kommen könnte.
Beim letzten Mal hat sich ja für Deutschland eigentlich alles eher so in diesem optimistischen Szenario abgespielt, nicht? Es ging rasant runter. 2009 das erste Mal ein Minus im Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 5,5% und dann im nächsten Jahr schon wieder ein Plus und dann eigentlich bis 2019 jedes Jahr mit einem ordentlichen Plus. Das war ja eine Erfolgsgeschichte. Warum können wir das nicht wiederholen?
Das werden wir wohl kaum wiederholen können, weil das, was Deutschland damals genutzt hat, wird Deutschland dieses Mal schaden oder zumindest ein großes Problem sein. Das ist seine Offenheit. Deutschland war damals von der globalen Finanzkrise in den ersten 6 Monaten viel stärker betroffen als die meisten anderen Länder, weil Deutschland sehr abhängig ist von den Exporten. Die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung in Deutschland sind Exporte. Der Welthandel ist ungefähr um 20% eingebrochen, ist Weltwirtschaftsleistung um 5% eingebrochen. Also wir reden hier vom Faktor mal 4, viermal so stark der Welthandel. Und dadurch, dass Deutschland so abhängig ist von den Exporten, war Deutschland stärker betroffen. Aber dann in der Erholungsphase hat Deutschland davon profitiert, dass China gewachsen sind, dass viele Schwellenländer sehr, sehr schnell aus der Krise rausgekommen sind. Und davon hat Deutschland massiv profitiert. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt ist die gesamte Welt angesteckt. Jetzt geht die gesamte Welt wahrscheinlich in eine Rezession. Und diesmal dürfte diese Offenheit durch diese Lieferketten, die unterbrochen sind, dass also chinesische Unternehmen gewisse Vorleistungen nicht mehr bringen können, dass italienische Unternehmen gewisse Dinge nicht mehr an Deutschland liefern können, diese Lieferketten unterbrochen sind, das dürfte diesmal Deutschland härter treffen als die meisten anderen.
Und Sie denken, dass diese Lieferketten in irgendeiner Form irreversibel betroffen sind, wenn man sagt, Deutschland wird länger brauchen als die anderen oder auch als früher, um selber wieder aus diesem Loch rauszukommen? Das würde ja heißen, die Globalisierung macht Pause oder wird zurückgedreht, also die internationale Verflechtung nimmt ab. Und davon würde Deutschland eben als besonders verflochtenes Land besonders betroffen sein.
Ja, das Problem ist, dass man halt eine Wirtschaft nicht wie ein Schalter an- und ausschalten kann. Und es gilt hier das Umgekehrte wie bei der Medizin. Also Medizin versucht oder die Epidemiologie versucht, die Ausbreitung des Virus über die Zeit zu verteilen. Lieber dauert das ein Jahr an oder ein halbes oder dreiviertel Jahr, als dass jetzt alle auf einmal kommen. Für die Wirtschaft ist das natürlich ein großes Problem. Wenn Sie jetzt mal ein mittelständisches Unternehmen nehmen oder ein Geschäft, das etwas verkauft oder ein Reiseunternehmen, die können vielleicht für 3, 4 Monate das stemmen. Also haben keine Einnahmen mehr, weil keine Kunden mehr kommen. Haben aber immer noch die Kosten, müssen Miete zahlen, müssen Gehälter zahlen, Versicherung, was auch immer zahlen. Und das kann man eine gewisse Zeit mitmachen. Aber irgendwann kommt es dann halt hart, so hart, dass viele dann sagen werden, wir sind insolvent. Wir können unsere Kredite nicht mehr bedienen, wir können nicht mehr zahlen, wir können es nicht mehr aufholen. Und dann wird es extrem schädlich. Also je länger dieser Zeitraum ist, je länger die Weltwirtschaft abgeschaltet ist, desto schwieriger wird es wieder, sie anzuschalten. Desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir so ein V haben, also starken Absturz, aber dann genauso schnelle wieder Erholung. Desto wahrscheinlicher wird es, dass wir in ein U-Szenario kommen, also einmal runter die Wirtschaft, dann bleibt es eine Zeit lang auf niedrigem Niveau und dann wird wieder angeschaltet und dann geht es wieder relativ rapide bergauf. Und das wirklich richtig, richtig pessimistische Szenario ist ein L-Szenario, also Sie müssen sich so ein hingelegtes L vorstellen. Es geht einmal runter und bleibt dann auf dem niedrigen Niveau.
Wie Klar, groß ist die Gefahr?
Ich würde sie sehr vorsichtig mit vielen Qualifikationen als noch gering bezeichnen, weil im Prinzip ja die Politik auch eine Menge Möglichkeiten hat, den Unternehmen zu helfen. Es muss nicht so sein und es ist ein Szenario, das auch mit entschiedenen Handeln der Politik vermieden werden kann.
Und das macht die Politik in dieser Krise besser als in der letzten, in der 2008-2009er Krise, in der Finanzkrise und dann in der Euro-Krise hat man ja sehr, sehr lange gebraucht, bis man zu Lösungen kam, bis man sich durchgerungen hat, mit Konjunkturprogrammen, mit einer entschlossenen Notenbankpolitik gegenzusteuern. Jetzt kann es ja gar nicht schnell genug gehen.
Jetzt kann es nicht schnell genug gehen. Das Gute ist doch, dass ich denke, viele auch aus der globalen Finanzkrise vor 12 Jahren und der europäischen Krise gelernt haben. Viele Akteure, man sieht das bei den Notenbanken, den Zentralbanken, die jetzt ganz massiv ihre Schleusen, Geldschleusen geöffnet haben, gesagt haben, wir wollen auf gar keinen Fall, dass sich diese realwirtschaftliche Krise, also das Wegbrechen von wirtschaftlicher Aktivität, letztlich zu einer Finanzkrise führt.
Wie groß ist die Gefahr, dass das trotzdem passiert?
Die Gefahr ist erheblich. Denn es ist zwar richtig, dass die Banken und Finanzinstitutionen heute gesünder sind als noch vor 12 Jahren, deutlich gesünder. Also da hat man schon wichtige Lehren gezogen und umgesetzt. Aber gerade Banken in Europa sind nach wie vor letztlich. Auch in Deutschland haben wir viele Banken, die nicht gut aufgestellt sind, trotz des Wirtschaftsbooms der letzten 10 Jahre. Letztlich geht viel auch um Vertrauen. Also wir Ökonomen reden von multiplen Gleichgewichten. Also das, was nachher eintritt, das kann man sehr stark beeinflussen. Und wenn man einen Fehler macht, dann kann es bedeuten, dass Vertrauen in den Märkten schwindet. Wir sehen jetzt riesige Einbrüche bei den Aktienmärkten, die zusammenbrechen. Aktienmärkte sind per se jetzt mal nicht so schlimm. Das darf man nicht überbewerten. Aber andere Finanzmarktsegmente könnten folgen. Und wenn dann dieses Vertrauen fehlt, dann kommt man sehr schnell in so ein Herdenverhalten. Also ein Herdenverhalten, wo ganz viele Akteure auf einmal, einer ruft Feuer und alle laufen zur Ausgangstür.
Aber jetzt rufen alle Regierungen ja, es brennt gar nicht. Und wo es brennt, haben wir schon gelöscht. Warum glaubt man denen jetzt? Machen die es wirklich besser?
Naja, die Finanzmärkte glauben es nicht. Die Finanzmärkte oder zumindest manche Teile der Aktienmärkte, da wird Feuer gerufen und alle laufen zum Ausgang. Obwohl die Zentralbanken ja jetzt richtig mutig auch was gemacht haben, haben die Zinsen gesenkt, nochmal mehr Liquidität in den Markt gegeben.
Wann werden wir die ersten Reaktionen auf dem Arbeitsmarkt sehen?
Wir werden die ersten Reaktionen auf dem Arbeitsmarkt sehr schnell sehen.
Das heißt im Sommer?
Früher. Wir werden das jetzt sehen. Wir sehen es schon jetzt. Wir sehen es nicht in Zahlen, aber wir hören es doch auch immer in Umfragen, dass Unternehmen sagen, ich musste Leute entlassen, die ich entlassen konnte, weil wenn ich jetzt zumache,
zuerst
was soll ich die
Zeitarbeit
den Leuten noch bezahlen?
Abgebaut, dann wird Kurzarbeit angemeldet und dann wird entlassen. Das ist der Dreischritt, in dem eine Arbeitsmarktkrise sich aufbaut.
Naja, in der idealen Welt ist es so, aber es ist natürlich ein bisschen komplexer. Unternehmen, die absehen können, dass sie besonders hart getroffen sind, Geschäfte, alle, die irgendwie einen Vertrieb machen, sagen, ich weiß, ich habe für die nächsten 4 Monate nichts zu tun. Ich entlasse die Leute jetzt, weil ich kann es einfach nicht. Ich weiß, ich kann es nicht. Viele andere werden sagen, ich gehe sofort auf Kurzarbeit, kriege dafür dann staatliche Unterstützung. Und meine vielleicht noch größte Sorge ist, wir haben ja fast 5 Millionen Solo-Selbstständige. Menschen, die können weder, was sollen die denn beantragen? Die können ja kein Kurzarbeitergeld beantragen. Die können ja nicht sagen, die sind auf sich gestellt und deren Verträge brechen weg. Die haben am meisten, häufig am wenigsten Puffer. Die können das häufig am wenigsten gut verkraften. Also es ist schon eine Tragödie und wir sehen schon jetzt die ersten Auswirkungen. Man sieht es natürlich noch nicht in den Zahlen, weil die Statistiken immer 2-3 Monate nachlaufen. Aber wir sehen schon jetzt die ersten Auswirkungen im Arbeitsmarkt.
Wer zahlt am Ende die Rechnung? Ich meine, wenn wir jetzt sagen, Geld spielt keine Rolle, wir retten alles, was zu retten ist, wer muss am Ende dafür bezahlen?
Wir alle.
Über Steuern, über Inflation, über was?
Wir alle müssen zahlen. Das ist sicherlich etwas, was außergewöhnlich ist. Der Virus kennt kein Einkommen und keine Hautfarbe und keine oberflächlichen Kriterien, sondern trifft Arme wie Reiche.
Und die Rechnung, die er stellt, am Ende auch?
Die Rechnung, die er stellt, am Ende auch. Weil natürlich gibt es einige Sektoren, die stärker betroffen sind. Wir haben es eben gesagt, das sind alle, die irgendwas mit sozialen Kontakten zu tun haben, sozialer Konsum, so nennen wir das, Ausgehen, Reisen und so weiter, wo man halt mit anderen Menschen zusammenkommt. Exportunternehmen werden sehr hart getroffen sein. Größere Unternehmen werden es besser wegstecken können als kleinere, das ist auch klar.
Größere Länder besser als kleinere. Wer hilft Italien? Ich meine, Italien war schon vor der Viruskrise ein schwieriger Kandidat in der Eurozone zum Beispiel, weil die Verschuldung nicht zurückging, weil die Banken nicht gesund waren. Die werden jetzt nicht gesünder im nächsten halben Jahr. Wer kauft Italien seine Schulden ab?
Ja, Italien ist das schwächste Glied der Kette. Und wir wissen alle, eine Kette ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und das ist meine große Sorge, das ist etwas Schlechtes der Krise, dass wir rein national denken und agieren. Es findet kaum Kooperation auf europäischer Ebene statt. Jetzt werden die nationalen Grenzen geschlossen, wo man sagt, macht das denn Sinn? Macht es nicht viel mehr Sinn, irgendwelche wichtigen Transportwege, Brücken über den Rhein oder was auch immer zu sperren oder zu kontrollieren, weil da kann man eher Verkehr verhindern. Aber Italien macht mir große Sorge, weil das Land sich nie wirklich erholt hat von der globalen Finanzkrise und der europäischen Schuldenkrise. Hat riesige Arbeitslosigkeit auch schon vorher gehabt, 20% Jugendarbeitslosigkeit. Und jetzt ist es nochmal wieder das Land, das zumindest bisher am stärksten betroffen ist, das auch ein Gesundheitssystem hat, das schon jetzt überlastet ist.
Italien, das Griechenland dieser Krise?
Ja, Griechenland ist es eben nicht. Griechenland konnte Europa verkraften. Italien ist wirtschaftlich 10-mal so groß wie Griechenland. Das kann auch Deutschland nicht wegstecken. Und deshalb müssen wir über Grenzen hinweg denken, nicht nur aus Solidarität, auch aus Solidarität, aber auch aus purem Eigennutz, wenn man das so den Politikern sagen will. Das geht euch sehr wohl was an, weil wenn Italien in Schieflage kommt, dann sind wir Deutschen auch mit dran. Wir haben so enge Verflechtungen mit Italien, mit Güterverkehr, mit Vorleistungen, die wir aus Italien beziehen, wo wir unsere Produkte hin verkaufen, auch auf der finanziellen Seite.
Vor allem haben wir eine gemeinsame Währung.
Und wir haben eine gemeinsame Währung, die in Schieflage kommen könnte. Und Ja, viele in Deutschland wollen das gerne verdrängen, aber Deutschland hat sehr vom Euro profitiert. Deutschland ist durch die europäische Finanzkrise mit am besten gekommen, auch dank der Europäischen Zentralbank und der europäischen Rettungsmechanismen. Viele deutsche Banken, vor allem die in Griechenland, sich völlig verhoben hatten, wurden rausgepaukt mit Steuergeldern aller Europäer und vor allem der Griechen. Also wenn man sich ehrlich macht, hat Deutschland damals sehr viel Glück gehabt und sehr davon profitiert. Und wir sollten uns bewusst sein, in dieser Situation kommt eine besondere Verantwortung auf Deutschland zu, im Kontext auch eine Antwort in Europa zu finden, auch eine wirtschaftspolitische Antwort.
Und jetzt noch ein positives, hoffnungsvolles Szenario zum Schluss.
Das positive und hoffnungsvolle Szenario, jetzt muss ich kurz überlegen, ist, dass ich schon fest davon überzeugt bin, dass Europa eine Menge Potenzial hat, dass es nutzen kann, dass Europa durch diese Krise durchkommen wird. Das ist vielleicht uns auch sensibler machen wird zu den Reformen, die wir in Europa anstoßen müssen. Ich glaube, es macht uns jetzt bewusst, dass wir in vielen Problemen, auch bei einer Pandemie, letztlich alle in einem Boot sitzen. Und ich hoffe und erwarte, dass durch diese Krise Europa näher zusammenrückt. Und das ist für mich absolut ein positives Element.
Ist Ihr Vertrauen in die Politik gewachsen in den letzten Wochen?
Ja, ich muss ganz bewusst sagen, und Kramer, ich sitze hier in Berlin und ich denke, ich kriege eine ganze Menge mit. Und es ist ja so ein Sport geworden, immer auf die Politiker einzuprügeln, zu sagen, wie unkompetent und korrupt die sind. Und das ist einfach nur, ja, Gefasel. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn man in Ministerien ist, wenn man sieht, auch was am Bundestag los ist, die Menschen arbeiten Tag und Nacht, um das zu bewältigen. Und denke, haben das bisher auch sehr gut gemacht. Und auch das gehört dazu, mal ehrlich anzusprechen und zu sagen, die kriegen das gut hin. Das heißt nicht, dass keine Fehler gemacht werden, aber sie sind gut vorbereitet. Das deutsche Gesundheitssystem ist hervorragend. Die Politik agiert entschieden und auch das stimmt mich positiv und optimistisch.
Vielen Dank, Herr Frotscher.
Sehr gerne.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.